Willkommen im Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Folge 17 für den 26. Juli 2025. Wir sind in der Sommerpause. Mir gegenüber sitzt nicht Stefan Unkelbach, sondern mir gegenüber sitzt Axel Tendler. Grüß dich, Axel.
Hallo Silke.
Axel Tendler ist stellvertretender Parteivorsitzender, Schatzmeister der CDU-Fraktion. Er kandidiert für den Wahlbezirk 180 Buserot-Weiler-Rutscheid und ist Mitglied im Wahlausschuss. Axel, lass uns mal von hinten beginnen. Mitglied im Wahlausschuss, was ist das? Was ist der Wahlausschuss?
Ja, dazu kann ich gerne was erzählen. Der Wahlausschuss ist ein städtischer Ausschuss, wie alle anderen Ausschüsse auch. Er tagt nur zur Wahl, um die Wahl letztendlich vorzubereiten. Wir sprechen hier natürlich von der Kommunalwahl. Insofern ein gänzlich unpolitischer Ausschuss. Dort werden nur die Grundlagen für die Wahl gelegt.
Und das gibt es jetzt auch nur bei der Kommunalwahl oder gibt es auch einen Wahlausschuss, wenn jetzt Landtag und Bundestagswahl
ist? Nee, den gibt es nur bei der Kommunalwahl, weil für die anderen Wahlen sind wir ja auf kommunaler Ebene nicht zuständig.
Und jede Fraktion entsendet jemanden?
Ja, normalerweise hat ein Ausschuss Mitglieder. Hier ist es so, dass dieser Ausschuss Beisitzer hat und jede Fraktion entsendet je nach ihrer Größe eine unterschiedliche Anzahl von Beisitzern. Wir von der CDU hatten 3 in diesem Wahlausschuss.
Und es hat sich was getan in der Anzahl der Wahlbezirke. Es waren 22, jetzt sind es nur noch 20. Was ist denn da passiert?
Ja, man muss dazu sagen, es sind wieder 20. Wir hatten bis zur Kommunalwahl 2020 hatten wir 20 Wahlbezirke. In der letzten Kommunalwahl
22 bis zur letzten.
Bis zur letzten vorletzten.
Nee, bis jetzt kommen wir durcheinander.
Jetzt kommen wir durcheinander.
Jetzt nochmal von vorne. Wann hatten wir 22 bis bei der?
Nein, wir hatten bis 2020 20 Wahlkreise. Dann ist im Vorfeld der Wahl 2020 ist das Kommunalwahlrecht geändert worden, sodass Königswinter eine größere Norm Stadtratsgröße hat, nämlich 44 Mitglieder, 22 über die Wahlbezirke, 22 über die Liste. Die Kommune konnte in einer gewissen Bandbreite von dieser Größenordnung abweichen und der Stadtrat Königswinter hat dann weit vor der Wahl 2020 entschieden, wir bleiben bei 20 Wahlkreisen.
Wir bleiben bei 22.
Bei 20.
Bei 20, Entschuldigung.
Du musst mir zuhören, Silke.
Okay.
Ich weiß noch, was ich sage.
Okay.
So, der Stadtrat hat entschieden, wir bleiben bei 20. Dieser Beschluss ist, warum auch immer, nicht veröffentlicht worden, hatte somit dann für die Kommunalwahl 20 keine Wirkung und wir mussten dann auf 22 Wahlkreise gehen. Das heißt, bei der letzten Wahl mussten alle Wahlkreise neu sortiert werden, dass eben aus 20 22 wurden. Und das war, ich will nicht sagen eine Nacht- und Nebel-Aktion, kam aber relativ spontan vor der Wahl.
Also sind die 22 Wahlkreise sozusagen ein Ausrutscher?
Genau. Und diesen Fehler haben wir jetzt in der laufenden Legislatur korrigiert, frühzeitig mit veröffentlichtem Beschluss, sodass wir jetzt für die nächste Wahl wieder nur 20 Wahlkreise haben. Jetzt hätte man ja es sich leicht machen können und hätte einfach die alte Einteilung von vor 2020 nehmen können für die Wahlkreise. War aber leider nicht möglich, weil der Gesetzgeber, die Landesregierung, sich überlegt hatte, dass man die Vorgaben für Wahlkreise oder Wahlkreisgrößen anders bemisst. Während es vor 2020 die Zahl der Einwohner war, die für die Wahlkreisgröße zuständig
war. Der wahlberechtigten Einwohner.
Nein, die Einwohner.
Ja, tatsächlich die Einwohner.
Sind es jetzt die Wahlberechtigten. So, was eben ein Unterschied ist, weil in dem einen Wahlkreis wohnen eben auch Einwohner, die nicht wahlberechtigt sind, nämlich eben nicht EU-Bürger sind. So, und dadurch ergaben sich jetzt eben Verschiebungen, sodass wir nicht zu der Einteilung von vor 2020 zurückkehren konnten.
Und wie groß ist so ein Wahlbezirk? Also wie viel wahlberechtigte Einwohner umfasst so in der Regel ein Wahlbezirk?
Ja, das kann man auch nicht so genau sagen. Es gibt, man könnte jetzt einfach sagen, man nimmt die Zahl der Wahlberechtigten, teilt die einfach durch 20 und dann dort sortiert man die Straßen zu. Das funktioniert natürlich nicht, weil man kann letztendlich ja nachher am Ende nicht jemanden aus Berghausen, weil dort gerade zu viele Leute sind, nach Thomasberg zum Wählen schicken, weil da ein paar Einwohner fehlen. Also das funktioniert ja so nicht. Von daher variiert die Größe der Wahlkreise. Auch da gibt es vorgegebene Bandbreiten. Und wir hatten im Wahlausschuss jetzt die Aufgabe, das so gut wie möglich hinzubekommen. Das heißt, die Wahlkreisgrößen, also von Zahl der Wahlberechtigten, einzuhalten, auf der anderen Seite aber auch die regionalen Besonderheiten, regionale Grenzen, Dollendorf, Königswinter, Altstadt, Ittenbach, Oberpleis, Stieldorf und wie sie alle heißen, zu berücksichtigen und das nach Möglichkeit in Einklang zu bringen.
Aber manch einen betrifft es schon und der geht jetzt in ein anderes Wahllokal, als er 2020 gegangen ist.
Das war leider nicht zu verhindern, weil wir tendenziell im Talbereich zu kleine Wahlkreise haben und im Bergbereich zu große Wahlkreise. Es war aber auch keine Möglichkeit, im Talbereich einen Wahlkreis wegzunehmen und im Bergbereich einen mehr zu machen, um da dann die Größen auszutauschen oder auszugleichen. Das war leider nicht möglich. So dass wir dann letztendlich hier im Bergbereich und da leider im Bereich Oberpleis eine unschöne Entwicklung haben, dass nämlich die Dörfer Dahlhausen und Nonnenberg, die immer nach Oberpleis zum Wählen gegangen sind, sich jetzt plötzlich in Ittenbach wiederfinden, weil eben der Ittenbacher Wahlkreis
jetzt dazu
ein Stück zu klein war. Dafür aber die beiden Oberpleiser Wahlkreise, also Oberpleis Mitte und mein Wahlkreis, also 170 und 180, an der obersten Grenze sind, was die zulässige Größe eines Wahlkreises angeht. Und deswegen kam es jetzt eben zu dieser unschönen Entwicklung, ja.
Mit der also wir jetzt leider liegen. Also liebe Dahlhausener und Nonnenberger, schön aufgepasst. Sie genau. Gehen diesmal nach Ittenbach. Kriegen Richtig. Die hin, glaube ich. Schaffen die. Ja, also das klingt nach einer komplizierten Rechnung. Ne? Da habt ihr schon einige Sitzungen gehabt, um genau. Das so auseinander zu dröseln. Und was für mich aber wirklich sehr gerecht klingt oder nach einer guten Entscheidung ist, dass es eben sich jetzt an den wahlberechtigten Einwohnern bemisst. Ne? Das ist doch irgendwie eine wirklich schöne Veränderung.
Genau. Ja, und die letzte Sitzung, die war dann quasi schon in der Sommerpause. Bis zum 7.7. durften Parteien, Einzelbewerber ihre Kandidatur bekannt geben. Da war die Frist abgelaufen, sodass wir dann nach dem 7.7. Nachprüfung der Verwaltung die gültigen Vorschläge hatten, sowohl der Parteien als auch Einzelbewerber für das Bürgermeisteramt. Und dann war es Aufgabe des Wahlausschusses, diese Listen zu prüfen und letztendlich dann auch für die Wahl zuzulassen.
Und das heißt, wie viele Bürgermeisterkandidaten, Kandidatinnen haben wir jetzt?
Also wir haben natürlich nur eine wirkliche Kandidatin, das ist die Heike.
Ja, das musste ich ja sagen. Das sehe ich natürlich genauso.
Daneben gibt es noch drei weitere. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass der Stelleninhaber wieder kandidiert. Daneben hat die AfD sich bemüßigt gefühlt, einen Kandidaten zu nominieren. Und es gibt einen Einzelbewerber für das Amt des Bürgermeisters, sodass wir vier.
Einzelbewerber heißt nicht unterstützt von Parteien, sondern eben sozusagen der sogenannte unabhängige Bewerber.
Genau, jeder kann als Bürgermeister kandidieren, man muss Unterstützerunterschriften sammeln, das ist ihm gelungen. Die Verwaltung hat das geprüft und somit war er dann auch für die Bürgermeisterwahl zuzulassen.
Ja, ein Novum in Königswinter. Ich glaube, so viele Kandidatinnen hatten wir noch nie.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, seitdem es den hauptamtlichen Bürgermeister 1999 ist er ja eingeführt, damals mit Peter Wirz, der erste Stelleninhaber gewählt worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mehr als einen Gegenkandidaten gab, was dann eben auch dazu geführt hat, dass die Wahlen immer sehr schnell entschieden waren.
Ohne Stichwahl
entschieden waren.
Ja, das letzte Mal hatten wir ja auch noch einen Kandidaten von der Linken. Genau. Christian Reichert, der ist ja angetreten und da ist es dann aber auch ohne Stichwahl ausgegangen.
Überraschenderweise, ja. Und leider in die falsche Richtung.
Ja. Und wie sieht es bei den Listen aus?
Ja, wir haben sieben Parteien die Listen nominiert oder angemeldet haben. In allen 20 Wahlbezirken sind jeweils 7 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Das sind, kann sie ja gerade aufzählen, die CDU, die SPD, die FDP, KÖWI, die Grünen, die Linke und die AfD. Das sind die 7 Parteien und die haben in jedem Wahlkreis jeweils einen Bewerber oder eine Bewerberin.
Das heißt 7 mal 20 Kandidaten. Es laufen im Moment 140 Kandidatinnen, muss man ja so sagen, durch Königswinter.
Absolut. Mhm. Mit welchem ernsthaften Interesse an dem Mandat sei mal dahingestellt, aber so ist es, ja.
Ja, also kann man mal unterstellen, oder dass jeder, der jetzt da antritt, dann auch sagt, ich will das machen tatsächlich, was dann da am Ende dabei rauskommt, dann, das muss man schauen. Aber ich nehme jetzt jeden schon mal ernst und denke, der wird auch das ja ernsthaft betreiben wollen.
Aber man muss natürlich sagen, dass die Reservelisten unterschiedlich lang sind. Also auf so eine Reservebewerberliste kann ich ja beliebig viele Namen schreiben. Mhm. Sinnvollerweise wäre halt eine größere Stückzahl für den Fall, dass ich auch eine gewisse Fluktuation, also dass ich zum einen eine gewisse Zahl von Mandaten bekomme, zum zweiten, dass ich eine gewisse Fluktuation habe. So, und einzelne Parteien haben eine recht umfangreiche Liste, wie die der CDU. Andere Parteien haben eine recht kurze Liste, was dann eben auch darauf hindeutet, dass man gar nicht mit so vielen Mandaten Ende rechnet. Ja.
Mm. Ja. Ja. Ja, und in den anderen Parteien ist es ja auch so, dass da eben die Liste zieht. Dass sie ja nicht damit rechnen, dass sie ja nicht so viele Wahlkreise direkt gewinnen, sondern dass dann einige einmarschieren, das hätte ich beinahe gesagt, in den Stadtrat, über die Liste.
Genau.
Ja, das ging mir ja bei den Grünen auch so, da bin ich ja auch über die Liste
eingezogen. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass der Stadtrat sich zur Hälfte aus den Direktkandidaten, Direktmandaten zusammensetzt und die andere Hälfte des Stadtrats wird ja über die jeweiligen Listen bestückt und ja, dann eben abhängig davon, wie groß der Stimmenanteil ist und wie groß die Zahl der Direktmandate ist, bestimmt sich dann, ob die Liste überhaupt zieht oder ob eben die zustehenden Mandate schon über die Direktmandate abgedeckt sind.
Jetzt habt ihr den Wahlausschuss geschlossen?
Erstmal ja.
Erstmal heißt? Ja, der taucht nochmal auf, wann?
Ich glaube, kurz vor der Wahl kommt er nochmal zusammen, um letztendlich dann auch die Wahl formell dann noch zu beschließen, aber inhaltlich ist da jetzt, nicht,
macht er jetzt
nichts mehr
nichts
zu tun.
Und das heißt auch, die Listen können in den Druck gehen.
Genau.
Ja, das wird ja dann rechtzeitig sein, weil so lange ist es auch nicht mehr hin und die Briefwahl ist 6 Wochen vorher.
Genau.
6 Wochen vorher kann man Briefwahl beantragen und
das geht jetzt nächste Woche los.
Dass die Leute eine Benachrichtigung bekommen.
Genau, und dann in der Folge dann auch die Briefwahl machen können.
Ja.
Also Ende Juli geht's los.
Ja. Ich fand es noch spannend zu hören, dass derjenige, der eine Briefwahl gemacht hat, der kriegt auch, sollte es eine Stichwahl geben, der kriegt dann auch die Benachrichtigung zur Stichwahl. Aber derjenige, der keine Briefwahl gemacht hat, bekommt auch keine Benachrichtigung zur Stichwahl.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, das war, ja, das ist so. Also wer einmal da geführt ist als Briefwähler, der bekommt dann auch automatisch die Aufforderung zur Stichwahl. Nochmal 2 Sätze zur Stichwahl. Die passiert dann, wenn der Bürgermeisterkandidat, wenn keiner über 50% hat.
Genau.
Dann gibt es eine Stichwahl.
Und das gilt sowohl für den Bürgermeisterkandidat oder für die Bürgermeisterwahl als auch für die Wahl des Landrates, weil da gelten dieselben Voraussetzungen, weil auch der Landrat wird ja mit der Kommunalwahl am 14. September gewählt und auch dort muss, ich nenne ihn mal Sebastian Schuster, muss auch Sebastian Schuster mehr als die 50% haben, um direkt als Landrat gewählt zu sein. Ansonsten gibt es auch dort eine Stichwahl.
Der hat aber nur eine Gegenkandidatin.
Das macht es einfacher und damit wird es keine Stichwahl geben.
Genau. Wir haben 2 Kreiskandidaten aus Königswinter ins Rennen geschickt. Einmal die Annette Mock, war auch schon bei uns im Podcast. Annette Mock kandidiert sowohl für den Stadtrat in Königswinter als auch für den Kreistag. Und wir haben Franz Gaspar ins Rennen geschickt. Beziehungsweise Franz Gaspar, das ist ja selbsterklärend, weil er ja auch schon im Kreis ist und lange im Stadtrat war, muss man dann sagen, weil er nicht mehr antritt für den Stadtrat, aber wieder für den Kreistag kandidiert. Und ihn haben wir jetzt eingeladen zu uns in den Kiosk und das Gespräch führst du, Axel. Ich mache Platz hier.
So, und jetzt begrüßen wir hier im Kiosk Königswinter Franz Gaspar, unseren Kandidaten für den Kreistagswahlbezirk 30 Königswinter 2. Hallo Franz.
Guten Abend.
Franz, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich glaube, es ist nicht nötig, dass du dich vorstellst, aber der ein oder andere hört auch unseren Podcast, der dich noch nicht so genau kennt. Kannst du uns ein paar Worte zu dir persönlich sagen?
Ja, mein Name ist Franz Gaspar. Ich bin der dienstälteste Mann in der Fraktion in Königswinter, nämlich in der Stadtratfraktion. Ich bin seit 1984 unterwegs in der Fraktion. Zuerst 10 Jahre als sachkundiger Bürger und danach bis jetzt durchgehend 6-mal gewählt als Ratsmitglied und habe den Schwerpunkt, den Arbeitsschwerpunkt in Baurecht, Verkehrsrecht, Planungs- und Umweltrecht gehabt in der ganzen Zeit. Und ich habe dann gesagt, irgendwann, wenn ich mal die 60 erreicht habe, dann höre ich auf und suche einen Nachfolger. Und den habe ich Gott sei Dank gefunden in Form von Thorsten Knott, der kommt auch aus Ittenbach. Und seitdem habe ich dem also in die ganzen Geschäfte eingeführt. Der weiß also jetzt so zumindest, wo oben und unten ist in dem politischen Leben in Ittenbach. Und damit habe ich also mal den ersten Schritt getan, ein Mandat abzugeben, kandidiere aber weiterhin für den Kreistag. Kreistag deswegen, weil wir in Königswinter eigentlich im eigenen Saft kochen. Also wir sitzen also in einer Wolke und der Rhein-Sieg-Kreis als Dach über uns, der jetzt hat aber auch Aufgaben, die Stadt betreffen und die sind bislang relativ wenig bearbeitet worden. Und mein Schwerpunkt war da auch wiederum mehr Bau, Verkehr, ÖPNV. Und insbesondere lagen wir da eben die Radwege am Hals oder im Hals oder auf dem Rücken als Last. Und das ist das Thema, was mich die letzten 10 Jahre wirklich umgetrieben hat, dass wir in Königswinter die Radsituation verbessern. Wir brauchen eine Radbergverbindung vom Berg ins Tal. Das heißt also, Heisterbach ist die einzige Strecke, die man nutzen kann am Kloster Heisterbach, runterfahrend oder rauffahrend. Und das Gleiche gilt auch für die Rheinschiene. Wir haben da die Eurovelo 8. Das ist also die Strecke, eine europäisch ausgewiesene Radwanderstrecke, eine Pendlerstrecke. Und da müssen wir auch verkehrsgerechte und sichere Fahrradverhältnisse schaffen, damit man da auch gut fahren kann.
Ja, das ist ja schon ein super Statement. Ich hätte noch so ein paar Fragen, die ich ganz gern loswerden würde. Ich habe gerade gesagt, Wahlbezirk 30, Königswinter 2. Wofür steht Königswinter 2? Welche Räume sind für diesen Kreistagswahlbezirk entscheidend?
Also Königswinter 2 ist der Königswinterer Bergbereich, erstmal Oberpleis. Und dann gibt es ja die ganzen umliegenden kleinen Dörfer. Jetzt habe ich Ittenbach natürlich zum Dorf degradiert, aber das ist das nächste große Dorf. Teile von Thomasberg gehören auch noch zu dem Wahlkreis. Der Oberhau gehört dazu. Es geht also quasi bis ans Kirchspiel Stieldorf. Und die Aufgabenvielfalt, die wir da haben, die ist relativ riesengroß. So, ich nenne nur als Beispiel Pleiserhohn. Die haben nicht mal eine Busverbindung. Da fahren am Tag 87 Busse vom Busbahnhof Oberpleis nach Hennef ins Depot, um eben jetzt entweder ihren Feierabend oder ihre Linie zu wechseln. Jedenfalls fahren da den ganzen Tag Busse durchs Dorf und nicht einer hält an. Da fährt nur eine Linie durch, das ist die 598 und das ist der Schulbus. So, und damit ist die Fläche Pleiserhohn eben einfach vom Busnetz abgehangen. Das gibt's in der ganzen Stadt nicht nochmal, dass ein Ort überhaupt keine Busse hat.
Also zwei am Tag immerhin. Ja,
das ist für mich halt das Thema, dass man da drankommt und das sind wirklich sehr schwere Bretter zu bohren bei.
Ja, das ist jetzt wieder Ausblick. Ich würde ganz gerne, ich kenne dich ja jetzt auch in der Fraktion schon sehr lange, bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Du hast gerade gesagt, seit 1984 in der Fraktion und ich glaube seit 1994, also damit auch schon 31 Jahre durchgängig im Stadtrat. Ich persönlich erlebe dich als absoluten Fachmann in den sogenannten technischen Ausschüssen, BVA und ASUG, also steht Bau- und Verkehrsausschuss und für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz. Und dort bist du unser absoluter Fachmann. Ich kenne kein Fraktionsmitglied, das so bewandert ist wie du, mal abgesehen von Josef Griese, glaube ich, ein alter Mitstreiter von dir, ihr zwei. Ihr seid das Wissen, das Lexikon der Fraktion, auf das wir in den vergangenen Jahren zurückgegriffen haben und ich hoffe auch in Zukunft zurückgreifen dürfen. Eine Frage hätte ich noch, oder zwei Fragen. Was war denn so, wenn du auf die letzten 31 Jahre zurückschaust, was war so der größte Erfolg, was war das wichtigste Thema für dich, dass du hier im Stadtrat Königswinter in der meisten Zeit in der Verantwortung der CDU umgesetzt hast?
Jetzt muss ich dann ganz egoistisch nach Ittenbach zurückgehen und sagen, das war eigentlich der Bau des Nahversorgungszentrums in Ittenbach. Also in den Anfang der 90er Jahre haben die ganzen, also die beiden Lebensmittelgeschäfte und später auch die Metzgerei zugemacht. Das heißt also, wir hatten keine Nahversorgung mehr im Ort, sondern wir waren einfach darauf angewiesen, jetzt eben in die umliegenden Dörfer, also nach Oberpleis oder nach Niederdollendorf ins Einkaufszentrum Mühlenbruch zu fahren. Und da haben wir uns also echt Gedanken drum gemacht, da ein Einkaufszentrum, wie kann man das verbessern, kann man sowas realisieren? Und das haben wir hingekriegt, weil eine ältere Dame, die ein Riesengrundstück hat, wo heute ein Einkaufszentrum draufsteht, die hat mir mal irgendwo in der Gideonberg beim Edeka gesagt, das ist jetzt schon keine Schleichwerbung, sondern das ist ja auch nur der einzige große Laden erstmal im Bereich Gideonberg-Himmenberg. Warum haben wir so einen Laden nicht in Ittenbach? Da habe ich ihr so ganz flapsig drauf gesagt, ja, liebe Frau, wissen Sie was? Verkaufen Sie uns Ihr Grundstück und da bauen wir so ein Ding drauf.
Und sie hat verkauft.
Und sie hat verkauft und hat gefragt, wen frage ich denn da? Und da haben wir ihr auch einen Tipp geben können, wer solche Projekte verwirklicht. Mit dem Projektträger, den wir ihr genannt haben, hat es nicht geklappt. Aber dann kam eine andere Firma und hat den Stab aufgenommen. Und dann haben die erstmal ermittelt, ja, okay, da bauen wir ein Einzelhandelsgeschäft hin. So, dann kam aber der berühmte Landesbetrieb Straßen. Das ist also eine Auftragsfirma des Verkehrsministeriums, also eine ausgelagerte Firma, die also für Straßenbau zuständig ist. Und wir haben ja schöne Landesstraßen bei uns im Stadtgebiet. Und dann haben die direkt gesagt, hier muss dann eine Ampel oder ein Kreisel gebaut werden. Daraufhin haben wir dann Kontakt aufgenommen zu dem Investor und haben dem das vorgetragen. Und dann hat er gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich bringe Ihnen einen Geschäftszweig mit, die zahlen den Kreisverkehr. Denn die Idee des Landesbetriebes ist das Verursacherprinzip. Wer die Musik bestellt, der muss auch zahlen. Das heißt also, wenn der Knotenpunkt Gideonberger Straße, Königswinterer Straße überlastet wird, dann muss da eine verkehrslenkende Maßnahme gemacht werden. Und deswegen ist es dann eben logischer und auch nachhaltiger, anstatt eine Ampel zu bauen, halt einen Kreisverkehrsplatz zu bauen. Und den Absolut. Hat jedenfalls ein Einzelhandelsunternehmen bezahlt. Und den sieht man ja heute, der ist auch stabiler als die anderen, die wir hier in unserer Stadt haben, wie zum Beispiel McDonald's. Der hat den auch bezahlt damals an der A3 Richtung Frankfurt. So, wir haben also alle Kreisel, die hier in der Stadt sind, eigentlich investorenmäßig bauen lassen. Das hat das Land also nicht einen Euro gekostet.
Das zeigt also, dass du maßgeblich für das Nahversorgungszentrum in Ittenbach verantwortlich bist, dass du da den Anstoß gegeben hast, und das zeigt auch mal wieder, dass wir als CDU-Mitglieder, als CDU-Vertreter hervorragend vernetzt sind in der Bevölkerung, dass wir die wichtigen, richtigen Personen kennen und dann eben auch gewisse Themen einfach auch mit unserer Expertise letztendlich anschieben können. Wunderschönes Beispiel dafür. Ja, Franz, wo Licht ist, da ist auch manchmal Schatten. Was würdest du sagen, war so, ich will nicht sagen der Tiefpunkt, aber eine große Enttäuschung in den Jahren deiner Stadtratstätigkeit?
Also die größte Enttäuschung ist einfach, dass wir mit dem Radweg am Kloster Heisterbach nicht weiterkommen. Also wir, die CDU-Fraktion, wir haben den Antrag gestellt, da einen Radweg zu bauen, also einen kombinierten Radweg, also Geh- und Radweg zusammen auf einer Straßenseite. Dann hat man das ganze Prozedere aber derart verkompliziert, dass ein Gutachten gemacht werden kann, der Radweg woanders gebaut werden oder können wir da was anderes machen. Letztendlich hat man dann ein Gutachten erstellt bekommen, das hat richtig Asche gekostet und da stand dann drinne, ja okay, wir müssen dann die ganze Straße umbauen. Das heißt, der Geh- und Radweg wird 4,50 Meter breit, dazwischen muss 1,50 Meter Abstand sein zur Straße und dann kommt die Straße. Das heißt also, es wird ein teures Unternehmen, das soll also mehr wie 5 Millionen kosten. So, das habe ich beim Landesbetrieb Straßen auch hinterfragt. Jetzt muss man natürlich da hinzufügen, ich bin seit 10 Jahren auch im Regionalrat in Köln unterwegs und bin da Sprecher der Verkehrskommission und auch der Unterkommission Rhein-Berg. Und da werden alle Straßenbaumaßnahmen, die im Regierungsbezirk Köln sind, und jetzt bei Rhein-Berg halt im Rhein-Berg-Bereich, also rechtsrheinig, werden da priorisiert. Und dann werden auch die Auftragsbücher einmal im Jahr für den Landesbetrieb Straßen vollgeschrieben und die kriegen das dann zum Jahresanfang als Auftragsbuch zugeschickt. So, und da haben wir diesen Radweg reingeschoben. Der war bis dato da nicht drin. Es ist also von den Seiten der Stadtverwaltung oder so nie ist einer auf die Idee gekommen, obwohl es eine Landesstraße ist, da mal zu klingeln und zu sagen, okay, wir wollen da einen Radweg haben. Und was mich jetzt total an dieser Geschichte ärgert, ist nicht nur die Tatsache, dass wir ihn heute noch nicht haben, aber wir haben damals die Regionale 2010 gehabt und wir haben da an dem Torhaus vom Kloster Heisterbach den Gehweg um 1,20 Meter verbreitert. Und wir haben es alle nicht hingekriegt, da zu sagen, jetzt bauen wir den auf 2,50 breit, bauen im Wald den Gehweg aus zu einem Geh- und Radweg und dann haben wir das Ding gegessen. So, dann kamen aber dann die großen Umweltbedenken wieder, wie wir sie alle so gerne lieben. Und dann wurde dann gesagt, da stehen ganz sechs ganz seltene Bäume und die kann man nicht wegnehmen. So, ich habe das mal ausgemessen. Wir müssen eigentlich nur 35 Meter auf 40 Meter Erdbewegungen machen. Das heißt also, wir müssen die Flächen modellieren am Fahrbahnrand. Und dann können wir durchgehend vom Kloster bis oben nach zur Sommerfelder Straße einen Geh- und Radweg mit 2,50 bauen.
Ja, das haben wir auch in unserem Wahlprogramm aufgenommen, dieses Thema voranzubringen. Du hast es gerade schon gesagt, Naturschutz ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Abwägung Mensch, Natur und insofern auch ein Thema, wo viel vermittelt werden muss. Und wir hoffen, dass wir da gemeinsam nach vorne kommen an der Stelle.
Also man muss den Naturschutz aber auch nicht heilig sprechen. Man muss also mal ganz klar sehen, ich habe also eine ganz neue Erhebung am Freitag kennengelernt und lesen dürfen. Da stand dann drinne, welche Flächen wir in Nordrhein-Westfalen haben. Davon sind 53% Freiraumflächen. Das ist also jetzt quasi, da wo kein Wald ist, aber grün ist, das sind Freiraumflächen. Dann haben wir insgesamt 28% Wald, 10% Bebauung und 6% Gewerbe. Und der Rest ist landeseigene Fläche, die für Sonderflächen genutzt werden, wie Flughäfen und so ein Kram. So, das heißt also, wir haben genug, wenn man in unserer Stadt ja mal guckt, wir haben ja wirklich viel Grün in unserer Stadt und wir versiegeln ja auch nichts, sondern es geht einfach nur darum, dass man vor 30 Jahren nicht so weit gedacht hat, dass ein Gehweg breiter als 80 Zentimeter oder ein Meter ist. Das hat man einfach nicht auf der Uhr gehabt. Autofahren ist wichtiger als Radfahren und Fußgänger, die sind dritt- und viertrangig betrachtet worden. Aber die Mobilitätswende hat uns ja jetzt gezeigt, dass wir das ganze Ding rumdrehen müssen und da sind wir seit 10 Jahren ja auch mit unterwegs. Wir haben ja schon einige Sachen auf den Weg gebracht, die man jetzt verändern kann. Es dauert halt nur alles lange, ja, weil wir ja unserem Formalismus der Behörden abarbeiten müssen.
Ja, du hast gerade schon mal durchblicken lassen, dass du ja auch aktuell schon im Kreistag aktiv bist als Kreistagsmitglied. Warum kandidierst du jetzt nochmal für den Kreistag? Was sind die Themen, die dich da in den nächsten 5 Jahren hoffentlich beschäftigen? Ich weiß, du bist hervorragend vernetzt. Ich habe mal überlegt, du hast kein Netzwerk, du bist die Spinne. Wenn man das so sieht und von dir mitkriegt und mit welchem Engagement du dabei bist. Aber was können wir für die nächsten 5 Jahre erwarten? Was ist dir da wichtig?
Also im Kreistag ist mir vor allen Dingen wichtig gewesen bis heute und auch weiterhin. Also wenn ich wiedergewählt werde, werde ich das weiterführen und dass wir zum Beispiel den ganzen ÖPNV modernisieren, also leistungsfähig machen oder die Leistungsfähigkeit erhalten müssen. Denn im Moment sieht es so aus, aufgrund einbrechender Einnahmequellen, wir haben ja ein Deutschland-Ticket, was subventioniert wird, aber nicht auch kostendeckend. Da fallen also Kosten bei der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft zum Beispiel an, die von keiner Seite erstattet wird und das Defizit wird immer größer. Und dann muss die Stadt Königswinter neben dem Regel-ÖPNV-Beitrag, den jede Kommune in die Kasse leistet, der ist prozentual festgelegt, dann zahlen wir aber nochmal 4,5 Milliarden im Jahr 2026, 4,5 Millionen ab 2026. 20 zusätzlich für die Kreiskasse, um das quer zu finanzieren. So, und das sind so Geschichten, die Busverbindung, wir haben sie in den letzten 5 Jahren, insbesondere hier in Königswinter, unheimlich gut optimiert. Nimmt man die 520, 7-Minuten-Takt. Wir haben eine 561, die von Wülscheid über Ittenbach nach Königswinter runterfährt, die auch gut angenommen wird. Wir haben also wirklich ein leistungsfähiges Bussystem. Wir haben die 536 zum Beispiel hier oben in Berghausen, die verdichtet worden ist, damit auch sonntags früh ein Bus fährt. Das ist für ältere Leute zum Beispiel sehr wichtig, die dann mal zur Kirche fahren und dann unbedingt dann, jetzt wenn sie kein Auto haben, auch einen Bus angewiesen sind. Das haben wir alles auf den Weg gebracht. Ja, und dann sind die Themen für mich die Radwege. Und im Kreis ist die Situation um 100% besser, man könnte auch sagen 1000% besser als in Königswinter. Denn der Kreis, der plant an seinen Kreisstraßen Radwege zu bauen. Das wird geplant. Wenn die Planung fertig ist, wird es einfach priorisiert, welche Bereiche sind wichtig, welche sind unwichtig und dann wird gebaut. Zum Beispiel die Kreisstraße 6, die von Oldenbach über Rostingen nach Wülscheid rübergeht, da wird demnächst auch ein Radweg drangehangen. So, das sind so Geschichten, die man einfach so aus dem Boden stampfen kann. Und dann hat man natürlich über den Kreis wieder andere kleine Dienstwege, wo man auch mal schnell irgendwo klingeln kann. Zum Beispiel das letzte Ergebnis ist ja die L143 in Uttweiler. Da haben wir ein Problem mit dem Straßenbau, mit der Fahrgeschwindigkeit und mit Bushaltestellen, die im Außenbereich liegen. So, da sind wir also auch ganz nah dran und sind da auch jetzt Regelungen zu finden und müssen dabei aber auch unsere Stadtverwaltung überzeugen. Mhm.
Dann hätte ich noch eine andere Frage. Ein Thema, was viele Bürgerinnen und Bürger umtreibt, auf das wir sehr häufig angesprochen wird, ist Windenergie auf der Kasseler Heide. Wie ist da deine Sicht? Was kannst du da zum Sachstand sagen? Wie geht's da weiter oder eben auch nicht?
Ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass ich Mitglied des Regionalrates bin. Regionalrat ist also quasi der Stadtrat vom Regierungspräsidenten. Da bin ich als Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises hin entsandt worden und bin da, wie gesagt, auch in der Arbeitsgruppe für diese Windgeschichten, also für die Neuaufstellung des Regionalplans. Und da fällt auch der Teilplan erneuerbare Energien rein. Und in diesem Fokus hat man dann also auch mitgekriegt, welche Windflächen von Düsseldorf bestimmt worden sind, die wir auszuweisen haben. Das heißt also, die Umweltministerin hat das LANUF, das ist das Landesamt für Umweltschutz und Naturschutz, beauftragt, erklärt den Kommunen mal, wie viele Potenzialflächen sie in ihrem Stadtgebiet haben. Dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen ein Ziel formuliert im Landesentwicklungsplan und das heißt 1,8% der städtischen Flächen oder der kommunalen Flächen, die einer jeden Kommune, müssen mit Windenergieanlagen bestückt werden. Und so ist dann bei uns die berühmte Kasseler Heide ins Spiel gekommen. Es waren auch noch andere Geschichten mit drin. Wir hatten also eigentlich 4 Standorte, die sind aber alle im Vorfeld geprüft worden und rausgekickt worden. Zum Beispiel im Düvels-Arschbachtal, also unterhalb vom Sonnenberger Hof, sollte auch eine Windkonzentrationszone eingerichtet werden. Das ging halt nicht, weil da eben jetzt Probleme mit der Trinkwassergewinnung dann entstanden werden. So sind wir jetzt auf die Kasseler Heide gekommen. Die haben wir also vom Land vorgeschlagen gekriegt und die Bezirksregierung als Auftragsverwaltung hat das einfach weitergereicht an die Stadt Königswinter und hat gesagt, okay, was haltet ihr davon, wenn wir die Kasseler Heide unterhalb von dem Gut Frankenforst Richtung Süden mit einem Windpark bestücken? Wir haben die Fläche für euch schon mal eingezeichnet. So sind wir also zu dem Ding gekommen, Windpark Kasseler Heide. So, und dann gibt's eben Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Jetzt wissen wir alle, die Kasseler Heide ist Naturschutzgebiet. Da gibt's sogar Vögel und Tiere, die nicht überall zu sehen sind. Und ich habe also auch durch ein Gutachten gelernt, wenn man da also in so einem Gremium sitzt, dann lernt man also nicht nur lesen, sondern man muss auch mal überlegen, was man da liest. Und da haben wir also jetzt am Freitag gesagt gekriegt, sie haben also in den letzten 3 Monaten knapp 15.000 Seiten lesen müssen an Gutachten. Und sie wissen jetzt gut Bescheid. Wir können jetzt eigentlich sagen, wir sind im Moment in der zweiten Offenlage. Das heißt also, wir prüfen jetzt nochmal in der Endabstimmung, welche Gebiete genommen werden. So, unser Problem ist eigentlich, Die Bundeswehr hat uns reingespuckt in den Topf. Das heißt also, die Bundeswehr hat bestimmte Rechte. Die dürfen also mit Flugzeugen bis zu 450 Meter tief fliegen, also von Bodenhöhe von 0,0 eben gesehen, 450 Meter hoch. Da darf also ein Düsenjäger herfliegen. Und in diesem Bereich dürfen keine Windmühlen reinragen. Ich nenne die Dinger immer nur Windmühlen hier, weil die sind mir sonst zu lang zu beschreiben. Da gibt es aber schöne wechselseitige Auswahlmühlen, die sind also bis zu 280 Meter hoch. Das heißt also, das Getriebe liegt dann bei 180 Meter und der Rotor ist auch nochmal 95 Meter lang. So, und diese Dinger sollen also dahin gepflanzt werden. Und wir haben jetzt im Anfang Juli beschlossen, dass wir eine zweite Offenlage für die Bürgerschaft und auch für die Träger öffentlichen Belange, das sind also jetzt hier RWE oder RENAG, egal wer, irgendwas, was mit öffentlicher Hand zu tun hat, die können dann nochmal Anregungen, Bedenken eingeben, die dann geprüft werden. Und diese Prüfung macht die Bezirksregierung, die bewertet die dann und dann kommt letztendlich der Regionalrat zum Zug und muss entscheiden, wo diese Windparks gemacht werden. Und dadurch, dass die Bundeswehr uns jetzt knapp 650 Hektar weggenommen hat von dem Volumen, was wir leisten müssen an Fläche, wir müssen 1580 Hektar Fläche ausweisen als Windenergiezone im Regierungsbezirk Köln. Und da fehlen uns jetzt 600. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir die wieder rein? Und schwupps, war die Kassel-Heide wieder Priorität 1. Ja. So, da interessiert es offensichtlich das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen und auch das Wirtschaftsministerium nicht, die da federführend unterwegs sind, ob da jetzt irgendwas Schützenswertes ist, sondern es geht jetzt einfach nur, die Zielerfüllung muss gewährleistet werden.
Die Quote muss erreicht
werden. Das geht volle Kanne auf Biegen und Brechen. So, jetzt haben wir andere Kommunen, die sind eigentlich in Vorlage gegangen. Die haben dann gesagt, okay, wir haben da und da Flächen und dann ist zum Beispiel auf der anderen Rheinseite eine Kommune, die hat jetzt knapp 5,8% der Fläche schon ausgewiesen. Merken aber auch, dass der Widerstand in der Bevölkerung zu groß ist. Nur Angebot steht, kriegt man nicht mehr weggeputzt. Das sind die Probleme, die wir jetzt haben. So, und deswegen haben wir uns eigentlich gefreut, als dann von der Bundeswehr und auch vom Max-Planck-Institut in Wachtberg gesagt worden ist, an dem Radom, das liegt da, diese weiße Kugel, die heißt Radom oder Tiera, das braucht
auf der anderen
Rheinseite in Wachtberg steht die. So, die braucht aber erschütterungsfreie Zonen. Da gibt's also einen Ring drum, der ist derzeit 4 Kilometer und die Bundeswehr hat dann gesagt, wir brauchen mindestens 8. Mittlerweile sagen sie schon, wir brauchen 10 und 12 wird Moment diskutiert. Dummerweise liegen wir bei 14,1 Kilometer entfernt. Das heißt also, man muss jetzt wirklich noch gute Gründe finden und jeder Einwand, der aus der Bevölkerung kommen kann, der dieses Thema anspricht und diese Kasseler Heide ist Bestandteil der zweiten Offenlage. Also da kann man jetzt auch noch Kritik und Anregungen und Bedenken äußern. Jeder Punkt ist wichtig, egal wie welche Vorstellungen man da hat. Aber man sollte alles nach Köln melden. Das ist ganz einfach. Sie gehen auf die Seite von der Bezirksregierung Köln und geben dann einfach da rein Teilplan erneuerbare Energien. Dann werden sie automatisch hingeführt und dann werden sie geführt, wie sie da jetzt ihre Anregungen und Bedenken einreichen können. Das ist also das Leichteste, was man eigentlich jetzt machen kann, wenn man das wirklich möchte. Jetzt ist die Chance da, das Ding noch zu deckeln. Ansonsten haben wir wirklich demnächst auf 4 oder 5 Windmühlen stehen.
Und ansonsten bist du natürlich auch ansprechbar für dieses Thema.
Ja, ich bin in dieser Arbeitsgruppe drin, die da diese Vorbewertungen mit der Bezirksregierung macht und ich schraube da schon einiges dran. Das haben wir also jetzt in der Geschichte Insel Grafenwert. Alle wissen, dass das also hier ein Freizeitbereich ist. Der sollte Naturschutz überzogen kriegen. Das heißt also, da dürfen man keine Aktivitäten wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen, also Musikveranstaltungen und sowas machen. Das haben wir also abgebogen gekriegt. Wir haben hier in Königswinter einige Sachen abgebogen gekriegt. Zum Beispiel in Ittenbach haben wir jetzt eine Fläche ausgewiesen gekriegt in einem Feldbereich, der jetzt aus dem Landschaftsschutz entlassen wird. Also mit dem neuen Regionalplan, da kann ein Bürgerhaus gebaut werden und noch die Fläche haben wir dann erstaunlicherweise so groß ausweiten können, dass wir dann noch ganz viele andere zweckgebundene Gebäude, die für die öffentliche Hand wichtig sind, bauen könnten.
Ja, also auch im Kreistag gibt es viel zu tun. Du hast gerade gesagt, dein Stadtratsmandat gibst du jetzt ab. Thorsten Knott kandidiert in, ich nenne es mal, deinem Wahlbezirk. Warum brauchen wir, und das wie immer unsere abschließende Frage, warum brauchen wir in Königswinter einen Politikwechsel, und zwar sowohl im Stadtrat als auch im Rathaus?
Also aus der langen Erfahrung heraus kann ich also ganz klar sagen, also die 31 Jahre im Stadtrat oder auch 41 Jahre insgesamt, die haben mir gezeigt, dass die Leute einem vertrauen. Die kommen einem auf einen zu. Wenn ich durchs Dorf gehe, werde ich also x-mal angesprochen. Man zeigt mir Sachen, die man normal nicht sieht. So, dann geht das aber auch wieder, ich weiß, wo ich anrufen muss, dann ist das Problem schnellstmöglich gelöst. So, und da vertrauen die Leute drauf. Und mit Thorsten Knott habe ich auch, das ist ein junger Vater, der ist also genau wie ich auch angefangen hatte, mit 4 Kindern haben wir angefangen, also hatten wir flächendeckend Schulleben live und da kam man wieder an mehr Eltern ran und hatte da mehr Ansprechpartner und kriegte wieder Informationen, zum Beispiel Schulgeld, Schulweggelderstattung, Fahrgelderstattung für Schulwege und sowas. Das sind Themen, die sind heute genauso aktuell wie vor 25 Jahren. So, und da sind wir aber die maßgeblichen, wir tönen nicht rum, wir laufen nicht als Tönfix durchs Dorf, sondern die Leute wissen, wenn ich dem da was sage, dann funktioniert das. Und das habe ich die letzten anderthalb Jahre mit dem Thorsten durchgespielt. Der macht das jetzt also ähnlich. Und ich denke mal, dass wir da einen sehr guten Nachfolger gefunden haben. Und der wird seinen Weg schon machen.
Also ein gelehriger Schüler von dir. Ja, und der Blick aufs Rathaus. Warum ist Heike Jüngling die bessere Bürgermeisterin für Königswinter?
Also ich habe ja mit Lutz Wagner gleichzeitig angefangen, jetzt hier die politische Arbeit in Königswinter. Ich war ja vorher noch woanders unterwegs und wir haben gleichzeitig angefangen und es hat mich überrascht, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Noch viel mehr hat mich überrascht, dass er das gemacht hat, denn für dieses Amt braucht man noch Verwaltungserfahrung und man merkt es in der Stadtverwaltung heute, dass wir keine Führungskraft als Bürgermeister da haben, der die Stadtverwaltung führt, sondern er läuft eigentlich allem hinterher und versäumt auch manche Sachen dann richtig auf den Weg zu bringen.
Absolut. Ja, Franz, vielen Dank, dass du hier in unserem Kiosk Königswinter zu Gast warst und ich drücke dir natürlich selbstverständlich auch alle Daumen für die Kreistagswahl, dass du auch dort wieder den Wahlkreis gewinnst. Schön, dass du da warst.
Ja, danke schön für das Einbestellen hierhin.
Der Franz, wirklich ein Ausbund an Wissen. Und ich glaube, damit wir ansatzweise mitbekommen, was er alles weiß in den Themen, in denen er zu Hause ist, brauchen wir wirklich die lange Podcast-Nacht.
Ja, also es ist immer ein Erlebnis, dem Franz zuzuhören. Er weiß sehr viel und er teilt auch sehr viel mit. Und ich glaube, das ist für alle Seiten wichtig, auch die Hintergründe zu verstehen. Und ich glaube, das hat er eben auch ganz gut rübergebracht.
Man will ihn dann nicht unterbrechen, ne, weil man immer denkt, das muss man jetzt alles mitkriegen. Aber es ist dann auch wahnsinnig viel.
Ja.
Also wirklich. Und Sie können ihn jederzeit ansprechen. Wir haben gleich noch einen Gast. Martin Görg ist hier und auch dieses Gespräch hast du geführt, Axel.
Ja, und wieder haben wir einen Gast im Kiosk Königswinter. Wir stellen ja in jeder Folge unsere Ratskandidaten und Kandidatinnen vor. Und heute freue ich mich ganz besonders, den Martin Görg hier begrüßen zu dürfen, der für die CDU für den Wahlkreis 40 Niederdollendorf, Oberdollendorf Süd antritt. Hallo Martin.
Schönen guten Abend, lieber Axel. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Martin, magst du uns was zu dir persönlich sagen? Wie alt bist du? Wo bist du geboren? Wie bist du nach Königswinter gekommen?
Klar, sehr gerne. Zunächst einmal bitte Verständnis dafür, ich mache heute das allererste Mal einen Podcast und bin dementsprechend noch ein klein wenig nervös. Ja, mein Name ist Martin Görg, ich kandidiere für den Wahlbezirk 040, das ist Niederdollendorf und Oberdollendorf Süd. Ich habe den Wahlbezirk von Rüdiger Ratzke übernommen, bin seit mittlerweile über 15 Jahren Mitglied der CDU und habe auch schon ganz früh angefangen in der Jungen Union. 1984 bin ich geboren in Bad Honnef und wohne von Geburt an in Dollendorf.
Nieder- oder Oberdollendorf? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema.
Ich wohne in Oberdollendorf, aber kandidiere in Niederdollendorf, weil ich dort eigentlich meinen Hauptmittelpunkt habe, aus beruflichen Gründen. Ich arbeite im Kinder- und Jugendheim Probsthof als Haustechniker seit mittlerweile 15 Jahren. Und in Niederdollendorf verbringe ich halt die meiste Zeit. In Oberdollendorf bin ich nur noch zum Schlafen.
Aber dass die Grenzübertritt, der funktioniert hervorragend.
Absolut.
Solange die Bahnunterführung noch da ist.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Die wollen wir ja erhalten.
Ja, absolut. Absolut. Ein wichtiger Baustein für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie denn von Ober so Richtung Niederdollendorf zum Rhein runter wollen oder natürlich auch in die andere Richtung.
Zu den Weinbergen.
Zu den Weinbergen, genau. Ja, Martin, deine familiäre Situation, magst du uns da was zu sagen?
Gerne. Ich lebe in einer festen Partnerschaft seit vielen Jahren. Ich habe 2 Kinder. Meine älteste Tochter ist 9 Jahre alt. Die wohnt aber nicht bei mir, sondern ich habe dann noch einen 18 Monate alten Sohn, den Elmar, der gerade seine Eckzähne bekommt und dementsprechend der Schlafmangel zu wünschen übrig lässt. Ich liebe es, mit meiner kleinen Familie Ausflüge in unserem schönen Siebengebirge oder an den Rhein zu machen. Wir wohnen eben da, wo andere Urlaub machen, bekomme ich immer wieder zu hören.
Ja, das vergisst man ganz gerne. Das ist natürlich absolut so.
Dazu habe ich auch noch 2 Hauskatzen, Oskar und Elsa, die uns schon auf Katzenart ziemlich gut im Griff haben. Jedoch ist der politische Engagement ohne den Rückhalt meiner Partnerin Clara und deren Unterstützung zu Hause undenkbar.
Ja, das ist ein Punkt, der wird oft und gerne unterschätzt. Gerade als Ratsmitglied, Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen, was an so einem Amt, Mandat alles dranhängt und dann natürlich die Präsenz vor Ort. Ja, ein wichtiger Punkt und da kann man den Partnerinnen und Partnern gar nicht oft genug für danken.
Nun ja, es ist ja auch so, dass leider es immer wieder Missverständnisse von Menschen gibt, die unser Tun und Handeln in der ehrenamtlichen Politik überhaupt nicht würdigen oder der Meinung sind, es würde sowieso nichts bringen. Die, die dann schimpfen, sind ja meistens diejenigen, wenn es nicht in deren Sinne läuft. Und das ist ein großes Problem. Daher ist ja auch diese Kommunalwahl so wichtig. Schließlich geht es hier um Kindergärten, Straßen, Schulen, Parksituationen. Alles das, was wichtig ist und direkt für alle auch sofort spürbar. Darum ist dieses Ehrenamt auch so wichtig und wir alle machen hier Politik für die Menschen vor Ort.
Ja, auch das ein wesentlicher Unterschied zu Bundes- und Landespolitik. Wir sind greifbar, wir sind nahbar, wir sind vor Ort, wir setzen uns ein. Vielleicht nochmal zurück, wie du zur Politik gekommen bist. Der Name Görg, glaube ich, in Dollendorf wird jedem etwas sagen. Dein Vater, ich persönlich habe ihn ja auch in den Anfängen meiner politischen Laufbahn dann auch kennenlernen dürfen. Insofern, wie bist du dann letztendlich zur Politik gekommen, dich zu engagieren? Du hast ja eben schon mit sehr viel Enthusiasmus berichtet, was dir wichtig ist. Aber wie bist du dazu gekommen?
Ja, es ist tatsächlich mein Großvater, mein Vater gewesen. Also die Tage bin ich noch angesprochen worden, als man mitbekommen hat, dass ich für den Rat kandidiere. Das ist ja wie bei den Kennedys, nur in Oberdollendorf. Nun ja, mein Vater hat etwas ganz Wichtiges immer gesagt, nämlich, dass die Kommunalpolitik ein Riesenfundament unserer Demokratie ist. Und das ist dann nachher auch der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich dann auch für den Rat kandidiere, weil ich will auch dazu beitragen, dass diese lebt und diese dann auch mit zu stärken.
Ja, und du hast den klassischen Weg, glaube ich, genommen über die Junge Union. Bist du damals dann auch zur CDU gekommen?
In die CDU, ja.
Genau.
Genau.
Und engagierst dich da? Ja, vielleicht zum Wahlkreis 40. Du hast eben Namen Rüdiger Ratzke erwähnt.
Rüdiger Ratzke ist mein Mentor. Ich kann ihn jederzeit ansprechen, wenn ich irgendeine Frage habe. Zumal ich ja auch nicht die große Erfahrung im Rat habe. Und es tauchen immer wieder Fragen auf, wo ich mich sofort an ihn wenden kann und er mir dann auch eine plausible Antwort auf alles geben kann.
Ja, du bist, muss man dazu sagen, jetzt aktuell auch schon im Rat. Ihr habt Mitte dieser Legislaturperiode gewechselt, so wie es geplant war. dass der Rüdiger sich zurückgezogen hat und du für ihn dann nachgerückt bist. Insofern bist du auch jetzt schon seit, ich glaube, 2,5 Jahren aktiv im Rat dabei.
So ist es.
Sehr gut. Ja, was können die Bürgerinnen und Bürger von dir erwarten, wenn du, wovon wir alle ausgehen, den Wahlkreis 40 gewinnen wirst?
Nun ja, als Vater habe ich besonders die Situation der Kitas und Schulen im Blick und sehe hier ganz großen Verbesserungsbedarf, Stichwort Friedenstraße. Außerdem werde ich mich für eine behutsame Weiterentwicklung unseres schönen Königswinters einsetzen. Dabei ist mir die Beibehaltung des dörflichen Charakters sehr, sehr wichtig. Ein Beispiel dafür, neue Bauprojekte oder Infrastrukturmaßnahmen, dass sie so geplant werden, dass diese sich auch in unser Dorfbild einfügen und nicht zu groß oder modern wirken. Alte Gebäude, Grünflächen, die müssen erhalten bleiben und gepflegt werden. Und das Ziel sollte es halt sein, dass das Dorf lebendig und zukunftsfähig gemacht wird, damit wir natürlich auch nicht die Identität von den Dörfern verlieren. Ich stehe für praktische und unbürokratische Lösungen und ich habe mir für die Arbeit im Rat vorgenommen, Bürgern bei der Bewältigung der vielen kleinen Alltagsprobleme zu helfen. Es kommt häufig vor, dass Bürger mich anrufen und fragen, kann man nicht dort was machen? Die Stadt hat dort lange Zeit nicht agiert, der Baubetriebshof oder ähnliches. Und dort bin ich dann halt der erste Ansprechpartner für die Bürger und suche halt den Kontakt in die Stadtverwaltung.
Ja, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, der uns als CDU von vielen anderen Parteien unterscheidet, dass wir vor Ort sind, dass wir vor Ort in den Wahlkreisen verwurzelt sind, dass wir die Wahlkreise aus dem FF kennen und eben auch dort, ich will nicht sagen, bekannt wie ein bunter Hund sind, aber dass wir eben vor Ort sind und dann eben auch als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger dann zur Verfügung stehen und eben dann auch eine Vielzahl von Themen einfach angreifen, anpacken und nach Möglichkeit dann auch zum Ziel bringen. Ja, Martin, abschließende Frage, wie bei jedem Kandidaten, den wir hier in unserem Kiosk begrüßen, warum brauchen wir einen Politikwechsel?
Warum brauchen wir einen Politikwechsel? Wir brauchen ein soziales Königswinter, Stichwort Kita-Plätze, ein sicheres Königswinter, Straßenbeleuchtung und ein mobiles Königswinter, sichere Schulwege, flexible Nahverkehrsangebote, die sind schon ganz, ganz wichtig.
Und warum brauchen wir Politikwechsel im Rathaus?
Nun ja, nur mit einer starken Bürgermeisterin, Heike Jüngling, können wir auch all unsere Ziele umsetzen und für die Bürger da sein.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Martin, ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier zu Besuch warst. Und ja.
Vielen Dank, lieber Axel.
Ein schönes Gespräch, Axel. Das ist ja eine bekannte, politisch aktive Familie in Dollendorf. Das war mir gar nicht so klar.
Absolut, ja.
Wir kommen zum Ende, aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass Sie sich immer noch für die Prosecco-Tour bei Heike Jüngling auf der Website heike-jüngling.de anmelden können, auf dem Prosecco-Button. Dann erscheint ein Kontaktformular, dann können Sie sie bitten, bei Ihnen eine Prosecco-Tour zu machen. Und ich muss sagen, viele tun das. Heike ist sehr viel unterwegs in Sachen Prosecco. Und viel mehr, als dass da Prosecco getrunken wird, wird da über alles Mögliche diskutiert. Und sie kommt auch mit vielen Stichpunkten und Dingen, die zu erledigen sind, nach Hause. Also für sie ist das wirklich, wirklich auch Arbeit. Aber sie macht das total gerne und sie können sich alle noch anmelden. Ja, und was auch noch, wo wir auch noch immer darauf hinweisen, das ist unsere Wahlkreistour. Unser Hänger ist wieder unterwegs am 1. und 2. August in der Altstadt. Und zwar am 1. August am Franz-Ittenbach-Platz und am 2. August in der Bahnhofsallee. Und zwar ist da das ganze Team Altstadt unterwegs mit Ralf Dehmer und Burkhard Rinkens und ihren Vertretern Johnny Nadelberg und Fabian Ried. Ja, und das war sie auch, unsere Folge 17. Wir wünschen weiterhin eine gute Sommerzeit und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.